Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Ich bin so wie ich bin.
Das Scholz Update, der Kanzlerpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen echten Kanzleramtsreporter zu Gast. Jan Dörner verfolgt Olaf Scholz so gut es geht für Zeitungen wie die Berliner Morgenpost, die WAZ und natürlich für das Hamburger Abendblatt. Und mit ihm will ich heute unter anderem über die Regierungserklärung des Kanzlers nochmal sprechen, in der er ja von den Bürgerinnen und Bürgern das einfordert, was er selbst nicht so richtig vermitteln kann, nämlich Zuversicht und Optimismus. Wir wollen auch darüber reden, was Olaf Scholz vielleicht aus den Fehlern von Emmanuel Macron lernen kann, was es bedeutet, dass die Situation in den USA sich zuzuspitzen scheint und ob der Kollege Daniel Sturm vom Tagesspiegel recht hat, der sagt, das könnte sogar eine Chance für Olaf Scholz sein. Und es gibt weitere Themen. Wir müssen darüber reden, wie Lars Klingbeil, der Chef der SPD, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung darauf kommt, dass, Zitat, wir mit Olaf Scholz die nächste Bundestagswahl gewinnen können. Aber vielleicht ist da können das entscheidende Wort, weil können kann man viel. Und natürlich sprechen wir als allererstes über die Haushaltsverhandlungen in der Ampelkoalition, die diese Woche zu Ende gehen sollen und was uns da eigentlich erwartet. Und vielleicht noch ein bisschen über die EM, wo ja Olaf Scholz auch, wie soll ich sagen, über die Rolle eines Fremdkörpers aktuell nicht herauskommt. Lieber Jan, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was dich im Moment im Zusammenhang mit dem Kanzler und der Ampelregierung beschäftigt?
Guten Morgen, Lars. Nein, ich glaube nicht. Ich finde das Thema Scholz und der Fußball sehr spannend. Da versucht er sich gerade so ein bisschen selbst einzuwechseln bei der EM, kann man sagen. Aber dazu kommen wir bestimmt später.
Ja, aber dann lass uns das gleich sagen. Irgendwie ist mein Eindruck, es gelingt ihm nicht. Ne? Also ich kenne das ja, ich weiß das noch aus einem Gespräch, da waren wir im Podcast bei mir zu Gast und der Podcast war zu Ende und ich merkte, dass er nochmal so Smalltalk machen wollte. Und dann sagt er, Mensch, der HSV hat ja, weil der weiß, dass ich HSV-Fan bin, der HSV hat ja vergangene Woche gewonnen. Da freuen sie sich sicher, ne? Und ich sagte, ja, das wäre ein tolles Spiel und so und redete so ein bisschen, war dann fertig und Olaf Scholz sagte, nichts. Weil er sich am Ende, muss man sagen, für Fußball nicht interessiert und weil er eben auch, anders als seine Frau, die ja so ein pinkes Deutschland-Trikot getragen hat, sah er aus wie immer und sah auch nicht besonders emotional aus oder täuschte das?
Nee, da hast du sicherlich recht. Also Scholz ist alles andere bekannt als ein Fußballfan. Mir hat mal jemand erzählt, der mit ihm schon mal ein Spiel gesehen hat. Es ging auf dem Rasen hoch her, es fielen Tore für beide Seiten. Das Stadion rastete aus, wer ganz cool blieb und vollkommen unberührt schien, war Olaf Scholz. So hat es mir mal jemand erzählt, der mit ihm im Stadion gewesen ist. Und man muss natürlich sagen, es entspräche nicht seinem Naturell. Er hat ja selber gesagt, außerdem, er sei nicht der Oberfachmann. Dann wäre es natürlich ein bisschen komisch, wenn er jetzt anfangen würde, die Nationalmannschaft zu analysieren und von Gegenpressing und Pässen zwischen die Linien zu sprechen. Aber ich finde es schon richtig und für ihn sicherlich auch wichtig, dass er in die Stadien geht. Es ist eine Riesenveranstaltung, Millionen gucken hin. Er ist sozusagen ein bisschen Mitgastgeber als deutscher Bundeskanzler. Dann finde ich es schon richtig, dass er im Stadion ist, auch dass er versucht, immer da zu sein, wenn es geht. Das erste Spiel musste er ja verpassen. Das war an seinem Geburtstag, das Auftaktspiel. Da war er beim G7-Gipfel in Italien, hat zu der Zeit mit den anderen G7-Staats- und Regierungschefs zusammengesessen. Danach war er sehr präsent in den Stadien. Er hat im Gegensatz zu seiner Frau kein Trikot getragen oder im Gegensatz zu Annalena Baerbock und Nancy Faeser. Das wäre dann auch ein bisschen zu viel des Guten, ne? Wenn man vorher nie als Fußballfan auffällt. Aber ich finde, so ein Schal könnte sich jetzt schon langsam mal umhängen. Ja? Also vielleicht beim nächsten Spiel gegen Spanien, wer weiß, vielleicht ist es das Letzte. Das sollte er nutzen, um da auch noch mal ein bisschen Nähe zu zeigen.
Aber ich frage mich dann immer, sieht er das nicht? Wir erinnern uns alle an die WM 2014, an die Bilder wie Angela Merkel und wer war noch Bundespräsident? Sag, hilf mir schnell, wer war der damals Bundespräsident? Joachim Gauck. Wie die völlig ausflippen, ja, wie Angela Merkel die Arme hochreißt, wie sie hinterher in der Kabine ist mit dem halbnackten Mesut Özil und so. Und ich frage mich, sagt dem Kanzler keiner, dass das ja eine Chance ist, den Leuten wieder näher zu kommen? Du hast recht, es würde wahrscheinlich einen Schal nutzen oder ein Bild, wie Olaf Scholz aufspringt bei einem Tor der deutschen Nationalmannschaft. Aber man ahnt, dass er dann so ein bisschen in die Hände klatscht. Und das war's dann.
Ja, das ist gut möglich. Ich meine, die Bilder von Angela Merkel, die sind ja unvergessen, wie sie mal in ihren bunten Blazer auf der Bühne saß und dann immer so etwas steif von ihrem Büroalltag die Kanzlerin Arme in die Höhe reckte und dabei aber den Mund weit aufriss. Also das waren eigentlich immer ganz lustige Bilder. Die würden Olaf Scholz auch ganz gut tun. Und wenn du jetzt fragst, sagt dem das keiner? Naja, das ist ja so ein bisschen das Grundproblem bei Scholz, ja. Was Kommunikation und Außendarstellung angeht, da sagen ihm ja auch bei anderen Situationen offenbar Leute nicht oder doch, Olaf, hier müsstest du mal, aber da haben ja viele auch aufgegeben, ne? Und das wird immer mit so ein bisschen Schulterzucken hingenommen, er ist, wie er ist, wir können uns den nicht verbiegen, wir müssen halt den Kanzler nehmen, den wir haben, auch für die Außendarstellung. Und naja, wenn Deutschland jetzt gegen Spanien gewinnen sollte, wäre es natürlich schön, wenn er auch mal beim Jubeln zu sehen ist. Er versucht das so ein bisschen über sein Team, über die Social-Media-Beiträge aufzufangen, wo er dann sagt, ich bin stolz auf euch Jungs und ich bin auch stolz darauf, wenn Leute die Begeisterung, die die Nationalmannschaft im Stadion auf dem Platz weckt, bisschen nach außen tragen. Da schwingt natürlich die Hoffnung mit, dass eine gute EM auch für eine bessere Stimmung im Land sorgt. Und das kann man ihm nicht verdenken, denn die Stimmung im Land und hinsichtlich der Ampel und seiner Rolle selbst ist nicht besonders doll.
Nee, und das ist natürlich die Hoffnung, die immer alle Bundesregierungen haben, die ja auch in der Vergangenheit indirekt von Erfolgen deutscher Mannschaften profitiert haben. Nun ist der Freitag, du hast es schon gesagt, das Spiel gegen Spanien. Es ist aber politisch auch ein interessanter Tag, so weil ich das sehe, denn es ist sozusagen, die Ankündigung steht im Raum, dass Freitag die Spitzen der Ampelregierung ihre Fraktion darüber informieren, du nickst mit dem Kopf, das ist ja schon mal gut, über die Ergebnisse der Haushaltsverhandlungen, der Haushaltsberatung. Erstmal, ist das tatsächlich ein realistischer Termin? Zweitens, werden die sich nach all dem, was du hörst, einig? Oder kann es sogar so sein, wie einige Kollegen auch unken, dass Freitag ein Tag ist, wo es dann vielleicht auch zu Ende geht mit der Bundesregierung, weil die sich eben nicht einig geworden sind?
Also bei dieser Bundesregierung ist vieles möglich. Das Letzte, dass es zu Ende geht, das glaube ich nicht, weil die dicken Stolpersteine in diesen Haushaltsberatungen, die kommen nach dem Freitag. Wir können noch mal ganz kurz zurückspulen, worüber wir reden. Also heute ist Mittwoch, der 3.7. Und an jedem Mittwoch findet in der Regel eine Kabinettssitzung statt. Und dieser 3.7., der stand mal ganz dick in allen Kalendern als der Tag, an dem der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr im Kabinett beschlossen werden sollte. Mhm. Um das zu erreichen, haben sich Scholz, Lindner, Habeck zu allen möglichen Tageszeiten und Nachtzeiten in den vergangenen Wochen zusammengesetzt, um über diesen Haushalt zu beraten. In der letzten Woche ungefähr wurde klar, der 3.7., das kann nicht gehalten werden. Der Kabinettsbeschluss wird vermutlich erst 14 Tage später, also am 17. Juli kommen. Aber trotzdem soll es in dieser Woche voraussichtlich am Freitag eine sogenannte politische Einigung geben. Das ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens, diese politische Einigung, wie groß ist dieser Haushalt? wo wird weniger Geld zur Verfügung stehen, wo mehr, welche Schwerpunkte setzt man. Die ist ganz wichtig, um dann einen kabinettsreifen Entwurf vorzubereiten. Das müssen dann die Fachleute machen. Es ist aber auch wichtig, weil in der nächsten Woche ein ganz, ganz wichtiges Treffen in Washington stattfindet, das ist der NATO-Gipfel. Aus dem Umkreis von Boris Pistorius hieß es schon immer in den vergangenen Wochen, wir können dort nicht hinfahren, ohne eine Aussage zu treffen, was wir im kommenden Jahr für Verteidigung ausgeben, was wir im kommenden Jahr für die Ukraine ausgeben. Das ist halt vor den Präsidentschaftswahlen auch von Bedeutung. Deutschland will da den Amerikanern zeigen, wir haben verstanden, wir müssen mehr Verantwortung für unsere Sicherheit und die in Europa übernehmen. Deswegen reisen wir auch mit einem fertigen Haushalt an. Jetzt soll es zumindest diese politische Einigung geben. Die wird voraussichtlich, so wie ich das höre, am Freitag präsentiert. Ich hoffe vormittags, damit ich Fußball gucken kann dann am Nachmittag. Weil ich habe ja keine Möglichkeit, dann mit dem Hubschrauber schneller hinzudüsen. Scholz es wahrscheinlich machen wird. Und es soll Fraktionssitzungen geben, in denen die Abgeordneten über die Inhalte des Haushaltsentwurfs informiert werden. Und dann beginnen die schwierigen Sachen. Die SPD-Fraktion hat dem Kanzler in sehr außergewöhnlicher Einigkeit der Flügel von links bis rechts innerhalb der Fraktion, also von der parlamentarischen Linken bis zu den pragmatischen Seeheimern gesagt, wie sie sich den Haushalt vorstellen. Und ob das, was Scholz dann in diesen zahlreichen Dreiergesprächen mit Habeck und Lindner verhandelt hat, welche Kompromisse er eingegangen ist, um sein Bündnis zusammenzuhalten, dann von den SPD-Abgeordneten akzeptiert wird, das wird sich dann im Laufe der nächsten Wochen erst zeigen. Also ich würde sagen, wenn die Ampel an diesem Haushalt zerbricht, dann ist es nicht der Freitag, sondern dann kristallisiert sich das über den Sommer hinaus und die entscheidenden Tage kommen dann im Herbst, wenn über diesen Haushalt im Bundestag abgestimmt werden muss. Und wenn der Kanzler dort keine Mehrheit haben sollte, das ist dann sozusagen dieser Fall Vertrauensfrage.
Und das ist ja so eine Situation, die nicht unwahrscheinlich ist, denn die Ampelregierungen sind ja weit auseinander oder waren immer weit auseinander, was die Frage angeht, wo gespart wird. Und du hast es gerade so schön gesagt, die SPD ist da sehr einig gewesen in den Forderungen an den Kanzler. Das heißt also, die werden immer, wenn es irgendwo an die Sozialleistung geht, an die Rente, ans Bürgergeld, an was auch immer, wird da ein Unbehagen sein in der SPD, das sich dann auch in den nächsten Tagen und Wochen hochschaukeln kann.
Ja, ganz genau. Also die SPD hat sich da, oder die SPD-Fraktion vor allem, hat sich da sehr exponiert. Ich finde das sehr interessant, weil die Fraktion hat seit Beginn der Legislaturperiode die Politik von Olaf Scholz immer mitgetragen. Die waren nicht immer zufrieden. Es gab immer Teile, die bei der einen oder anderen Entscheidung Magengrummeln hatte. Das hatte mit Waffenlieferungen anfangs zu tun. Das hatte auch immer mal wieder mit Entscheidungen zu tun in der Migrationspolitik, wo in dieser Legislaturperiode ja durchaus was passiert ist, auch wenn es manchmal so in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so ankommt. Aber der Kanzler konnte sich immer darauf verlassen, dass Rolf Mützenich die Truppe dort führt, und zwar im Sinne des Bundeskanzlers. Jetzt müssen wir mal sehen, ob das weiter hilft oder ob das weiter dazu kommt. Diese ganze Disziplin, die wir erlebt haben in den ersten Jahren dieser Legislaturperiode, die scheint so ein bisschen an ihr Ende zu kommen. Und da müssen wir jetzt mal sehen, wie die SPD-Fraktion sich verhält, was der Bundeshaushalt wirklich dann auch für Kröten für die SPD-Fraktion bereithält.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Sind wir noch im Moment so ein bisschen im Wagen? Das können wir noch nicht richtig sagen.
Aber man kann sagen, also sagen, schwierig wird es in der SPD. Es wird wahrscheinlich nicht schwierig in der FDP. Es wird auch nicht schwierig in den Grünen, sondern genau wie du sagst, die SPD könnte die Sollstelle sein, die Bruchstelle sein.
Das macht im Moment den Anschein, genau. Also solange Christian Lindner hart bleibt, was die Schuldenbremse angeht, dass die nicht gelockert wird fürs kommende Jahr, ist die FDP, glaube ich, hochzufrieden. Dann haben sie ihr Ziel erreicht. Damit können sie zufrieden sein. Das haben sie immer gesagt, das ist ihre Hauptforderung für diesen Haushalt. Die Grünen haben sich in der Debatte sehr zurückgehalten. Ich glaube, die haben erkannt, sie wollen nicht immer diejenigen sein, die für Zwist sorgen, indem sie sich mit Christian Lindner und der FDP anlegen. Und die SPD hat nach der Europawahl erkannt, die ja verheerend für die SPD ausgegangen ist. Wir müssen mehr Flagge zeigen. Wir müssen unsere Themen durchdrücken. Wir müssen Scholz dazu bringen, dass er unsere Themen durchsetzt. Wir können nicht immer nur diejenigen sein, die zum Wohle der Koalition zwischen Grünen und FDP vermitteln. Und insofern ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo der Kanzler sich wirklich dann auch mal mit seiner eigenen Fraktion auseinandersetzen muss.
Wie passt in diese Gemengelage dieses Interview von Lars Klingbeil in der Süddeutschen Zeitung, in dem er sagt, ich habe es vorhin zitiert, ich glaube, dass wir mit Olaf Scholz auch die nächste Bundestagswahl gewinnen können. Nun kann man einmal sagen, was soll er sonst sagen? Soll er sagen, ich glaube, dass wir die Bundestagswahl nicht gewinnen können? Aber so explizit an diesem Punkt, hat das irgendeine Bedeutung oder ist das einfach nur die normale Antwort auf so eine Frage, die man halt als SPD-Vorsitzender geben muss?
Na, ich glaube, dass die SPD-Spitze jede Debatte darum, ob Olaf Scholz der Richtige sein könnte oder nicht für die nächste Kanzlerkandidatur, im Keim ersticken möchte. Das würde nur Unruhe in die Partei tragen. Das würde den Wahlkampf im Osten, das würde den Auftakt in das nächste Wahljahr stören. Sie wollen an Scholz festhalten. Das ist meine Einschätzung. Da müsste noch sehr viel passieren, dass da eine wirklich ernstzunehmende Gegenbewegung entsteht. Und insofern ist das eine Debatte, die sie gar nicht erst aufkommen lassen wollen, weil sie sagen, das lenkt nur ab von dem, was unser Ziel ist. Die Annahme in der SPD ist, wenn wir jetzt noch anderthalb Jahre, und wenn man auf den Kalender guckt, es ist Anfang Juli, eigentlich bleibt hier nur noch ein Jahr, weiterhin gut regieren, dann dreht sich das alles schon. Es ist so ein bisschen die Hoffnung der Verzweiflung und auch ein bisschen die Verkennung der Tatsachen, wie wirklich die Stimmung im Land ist. Meine Vermutung, dass selbst gutes Regieren, so wie es Scholz immer sagt, nicht zu einem derartigen Stimmungsaufschwung oder Umschwung nochmal führen kann, dass Olaf Scholz wirklich in Schlagweite zur Union und mutmaßlich Friedrich Merz gelangen wird. Also, wenn Klingbeil das sagt, dann ist es sozusagen die einzige Option, die sie haben, im Moment mit Scholz in den Wahlkampf zu gehen, dass dort noch ernsthaft auf Boris Pistorius umgesattelt wird. Das erwarte ich eigentlich nicht.
Das ist interessant, weil wenn wir im Fußball bleiben, wir erinnern uns damals an die Diskussion, war das nicht 2006, bleibt Oliver Kahn im Tor, weil er ja immer im Tor war, oder kommt Jens Lehmann? Und dann hat am Ende der Bundestrainer gesagt, nee, wir nehmen den Besseren und nehmen keine Rücksicht darauf, dass der andere schon lange da war. Man kann es auch so machen wie die Portugiesen mit Ronaldo, der auch spielt, obwohl er nicht mehr der Allerjüngste ist. Aber vielleicht lasse ich es da mal bei den Fußballanalogien. Was ja interessant ist, ist, dass immer auf dass immer alle, auch Journalisten, aber auch die SPD, suchen nach einer Chance für Olaf Scholz. Was könnte eine Chance sein? Was könnte ihm Luft verschaffen? Das war bisher vor allen Dingen immer die Vorstellung, dass Friedrich Merz, Kanzlerkandidat der CDU, wird, wo ja Olaf Scholz sagt, gegen den verliere ich nicht. Nun hat der geschätzte Kollege Daniel Sturm vom Tagesspiegel in einem Kommentar geschrieben, dass es durchaus auch sein könnte, dass die politische Situation in Frankreich und den USA eine Chance sind für Scholz. Wie siehst du das? So nach dem Motto, mein Gott, der Macron macht es noch schlechter als ich. Vielleicht hilft mir das?
Also, dass Olaf Scholz jetzt die Hoffnung auf eine Wiederwahl, auf den Misserfolg seiner engsten Verbündeten Macron und Biden aufbauen sollte, das halte ich für eine gewagte These, der er sicherlich auch nicht anhängen würde. Ich glaube auch nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, wenn sie sich vor der nächsten Wahl überlegen, wem sie ihre Stimme geben, groß auf das Ausland gucken. Mhm. Ob dann Macron schwach dasteht, ob Biden noch im Amt ist oder Trump. Ich glaube, das spielt dann nur marginal und bei einigen Wählern eine Rolle, dass sie dann sagen, naja, wenn wir schon einen heißblütigen Trump im Weißen Haus haben, brauchen wir nicht auch noch den, ich sag mal, temperamentvollen Friedrich Merz im Kanzleramt. Mhm. Die Menge der Wählerinnen und Wähler, die so vorgehen, die ist, glaube ich, zu klein, um Olaf Scholz da erneut den Wahlsieg zu bescheren. Und man muss auch sagen, ja, Scholz hat sich auf seine typische Art, ja, mit diesem, ich sag mal, seinem Trademark-Lächeln, das Markus Söder als schlumpfig bezeichnet, mal in einem Talk so geäußert, na, Friedrich Merz, das käme mir schon ganz recht, ich sag aber nicht warum, kicher, kicher, schmunzel, schmunzel. Und ich weiß nicht, ob diese Rechnung noch aufgeht. Friedrich Merz hat...
Now y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food and y'all know I like saving money too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Impulsive Momente gehabt, die auch seiner Partei nicht immer gefallen haben. Aber er hat sich in den vergangenen Monaten wesentlich besser im Griff. Er macht das wesentlich souveräner. Und wir wollten ja noch über die letzte Regierungserklärung
genau.
sprechen.
Geht jetzt gleich los.
Da hat Friedrich Merz als Oppositionsführer auf Scholz geantwortet. Und anders als Scholz, der erstmal über die Innenpolitik geredet hat, obwohl es eine Regierungserklärung zum anstehenden EU und jetzt dem NATO-Gipfel in der kommenden Woche war, hat Merz sehr ruhig, sehr analytisch über Außenpolitik geredet und ist erst dann auf Olaf Scholz zu sprechen gekommen. Er hat ihn natürlich kritisiert, aber nicht auf diese verbissene, leicht aggressive Art, wie wir das schon erlebt haben von Friedrich Merz, sondern man muss sagen, sehr souverän. Deswegen muss man sich bei der SPD langsam vielleicht auch Gedanken machen, ob diese Hoffnung auf die Unbeherrschtheit von Friedrich Merz zu setzen, im kommenden Wahljahr überhaupt aufgehen kann. Oder ob Friedrich Merz nicht dazugelernt hat und auch diese Notwendigkeit erkannt hat, wenn ich Scholz schlagen will, muss ich genauso seriös rüberkommen wie Scholz.
Das müsste eigentlich ja, du sagst es, der SPD eine Warnung sein. Und sie erinnern an 2021, wo Olaf Scholz in dem ganzen Getümmel ja auch immer schon vor der Bundestagswahl so getan hat, als sei er der Kanzler und den Staatsmann gegeben hat. Und wenn auf einmal der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag so ein bisschen so auftritt, als sei er schon der Kanzler, wäre mir das als Kanzler eine große Warnung. Du hast natürlich dabei, wie hast du diese Regierungserklärung von Scholz? Ich habe sie nicht so richtig verstanden, insbesondere an diesem Punkt, als es darum ging, wo er gesagt hat, wir brauchen jetzt einfach mal Zuversicht und Optimismus. Das stimmt, gar keine Frage. Aber ich hatte das Gefühl, er war der falsche Adressat, nicht der falsche Absender dafür, weil er ja eben beides nicht ausstrahlt. Wenn man ihm zuhört, dann glaubt man, dass dieses Land eine gute Zukunft hat. Aber er wirkt halt nicht so, Stichwort Fußball, als ob er besonders zuversichtlich und optimistisch ist. Er wirkt eigentlich immer nüchtern und von Emotionen befreit.
Ja, also er hat schon emotionalere Regierungserklärungen gehalten als diese. Das gibt ja so Beispiele, wo SPD-Abgeordnete während der Regierungserklärung von Olaf Scholz dann getwittert haben, Olaf Scholz is on fire, und dann so ein Feuer-Emoji hinzugefügt haben, weil sie sich wirklich gefreut haben, wenn er mal aus sich rauskam, weil er dann sich zum Beispiel an Friedrich Merz abgearbeitet hat. In dieser Regierungserklärung war er sehr, sehr sachlich. Er hat versucht, die Situation darzulegen. Und er hat sogar auch einen Fußballvergleich gezogen, also zur Nationalmannschaft. Die These von Olaf Scholz ist ja, der deutschen Wirtschaft geht's nicht so schlecht, wie alle immer behaupten und wie vor allem die Verbände, die Unternehmen behaupten, sondern der geht's besser. Die wird jetzt anziehen. Das kommt im nächsten Jahr. Schlägt das durch, dann wird es bemerkbar, dann spüren das auch die Bürgerinnen und Bürger. Und er hat dann selber auch in der Regierungserklärung gesagt, auf diese Stärken müssen wir bauen oder auch auf diese Stärken müssen wir aufbauen, anstatt das Land kaputt zu reden. Manchmal erinnert mich das an das Geraune vor der EM. Noch Anfang des Jahres haben viele in Deutschland große Skepsis gehabt über die Zukunftsperspektiven von Fußball-Deutschland. Dann zwei wichtige Siege im Frühjahr, Spirit im Team und im Land hat sich ganz schön viel verändert. So die Worte von Olaf Scholz. Jetzt muss man natürlich sagen, wie beim Fußball kann auch bei der Wirtschaft vieles passieren. Es kann dann zum Beispiel passieren, dass am Freitagabend Deutschland einfach mit einer ganz miserablen Leistung gegen Spanien untergeht. Und dann ist es natürlich so ein bisschen waghalsig gewesen von Scholz, so seine Politik mit der Nationalmannschaft zu vergleichen und die Stimmung in der Wirtschaft mit der Stimmung im Land, die dann anzieht und alles wird besser. Und insofern bleibt ihm eigentlich nicht viel mehr übrig, als jetzt an die Zuversicht und an die gute Laune und an die gute Stimmung im Team, also im Land, zu appellieren, in der Hoffnung, dass die Ergebnisse dann im nächsten Jahr schon kommen werden. Das ist eine Taktik, das kann man so machen, ist aber mit einem gewissen Risiko behaftet, weil das ist noch nicht ausgemacht, dass im nächsten Jahr die Wirtschaft so anzieht, dass das schon vor der Bundestagswahl auch die Stimmung im Land sich niederschlägt, weil wir wissen, dass solche Entwicklungen auch mit einer gewissen Verzögerung erst immer wahrgenommen werden.
Und ich frage mich, selbst wenn das so wäre, wir erleben jetzt ja schon, dass zum Beispiel die Inflation deutlich zurückgegangen ist, also bei Weitem nicht mehr so hoch ist wie im vergangenen Jahr. Die Gaspreise, die Energiepreise, die Ölpreise sind zurückgegangen. Und trotzdem nutzt das ja der Ampelregierung nichts. Mein Eindruck ist, und da würde ich deine Einschätzung gern hören wollen, mein Eindruck ist, dass irgendwie die Verbindung, und das habe ich so noch nicht erlebt in Deutschland, die Verbindung zwischen dem Land und dem Kanzler abgebrochen ist. Dass er eigentlich an so einem Punkt ist, wo er machen kann, wo er sagen kann, wo er auftreten kann, wie er möchte, er erreicht die Leute nicht mehr. Also sie hören ihm auch vielleicht gar nicht mehr richtig zu, weil sie nicht erwarten, dass dann noch was kommt. Ist das jetzt zu kritisch oder ja, wie siehst du das?
Nee, ich würde dir vollkommen recht geben. Ich sehe das nicht zu kritisch. Das ist, glaube ich, das große Problem. Die Verbindung ist abgerissen. Vielen Leuten ist es egal, was die Ampel noch entscheidet. Da wird nur noch das Schlechte wahrgenommen. Ich weiß auch gar nicht, ob der Haushalt, auf den jetzt wir im politischen Berlin, in der politischen Szene so schauen, für die Bevölkerung so wahrgenommen wird als das positive Event, was dann sozusagen analog zur EM auch noch abgeräumt wird, ja, als sozusagen der Elfmeter, den Olaf Scholz dann locker reingemacht hat. Ich denke, der dem Großteil der Bevölkerung ist es auch ein bisschen egal, ob dieser Haushalt jetzt am 3. oder am 17. Juli im Kabinett ist. Es wird schon irgendwann einen Haushalt geben, ist, glaube ich, die große Annahme im Land. Aber dass der Beschluss jetzt zu einem großen Stimmungsumschwung führt, das ist nicht zu erwarten. Und wie du sagst, es ist ein bisschen so, diese Regierung kann sich auf den Kopf stellen, die ist unten durch, wenn man es mal hart sagt. Deswegen ist hier ja auch das Interview von Lars Klingbeil so aufgefallen, wo der sagt, wir werden wieder die stärkste Fraktion mit Olaf Scholz werden. Man sieht es im Moment nicht. Nichts ist ausgeschlossen. Wenn man auf 2001 guckt, da hat Olaf Scholz einmal gezeigt, dass es kann. Ob er es noch ein zweites Mal kann, ist absolut fraglich.
Aber der entscheidende Unterschied ist ja zu heute, ist ja, du brauchst einer von beiden, entweder die Partei oder der Kandidat, muss ja gute Werte haben. 2021 hatte die SPD Werte wie heute um die 15% vor der Wahl, aber Olaf Scholz hatte extrem gute Beliebtheitskompetenzwerte. Die hat er aber heute auch nicht. Das heißt, wer soll wen nach oben ziehen? Und da finde ich die Diskussion, die ich ehrlich gesagt im vergangenen Jahr immer absurd fand, zu sagen, naja, man geht natürlich mit dem Kanzler in die nächste Bundestagswahl. Aber tatsächlich, auch wenn man in die USA guckt und dann sieht, wie die an Joe Biden festhalten, nur weil er halt der Präsident ist, fragt man sich, ob es für die SPD nicht doch klug wäre, sich zwischendurch mal Gedanken zu machen, wenn du den beliebtesten, und zwar mit Abstand beliebtesten Politiker in deinen Reihen hast, ob es nicht doch ein Move wäre, in irgendeiner Form Olaf Scholz dazu zu bringen, zu sagen, wisst ihr was, ich habe mich jetzt entschieden, er wird es nicht tun, aber ich würde als Partei schon darüber nachdenken, genauso wie ich als Trainer darüber nachdenken würde, wenn ich einen Top-Spieler auf der Bank habe, ne? Musiala. Aber ich denke mir, der Thomas Müller, der war so wertvoll für das Land und ich lasse ihn jetzt noch mal spielen. Nein, natürlich macht das Julian Nagelsmann nicht, sondern du stellst ja dann immer auf nach Leistung und nicht nach Verdienst und nicht nach Alter und so. Aber gut, du hast es vorhin gesagt, die SPD wird es nicht tun, weil dann sozusagen das so als Eingeständnis des Scheiterns dieser Regierung wahrgenommen würde. Wobei man sagen muss, dieses Eingeständnis, haben wir auch festgestellt, braucht es eigentlich gar nicht mehr. Es ist augenscheinlich.
Es ist augenscheinlich und man muss ja fragen, wer ist in dieser Situation der Bundeskanzler? Wer ist in der Situation der Nationaltrainer? Ja. Der Nationaltrainer ist ja sozusagen Olaf Scholz. Der müsste selber sagen oder an einen Punkt kommen, in dem er erkennt, es wäre besser, Boris Pistorius das Amt zu überlassen und somit die Kanzlerkandidatur. Mhm. Du kennst Scholz sehr gut. Traust du ihm das zu, dass er zu diesem Punkt kommt, dass er,
nein,
jetzt schüttelst du den Kopf, jetzt sag ich's mal, war bei dich auch nicht. traust du ihm zu, dass er an diesem Punkt der Selbsterkenntnis kommt, indem er diese Kanzlerkandidatur Boris Pistorius überlassen würde? Ich glaub's nicht. Und in der SPD wird auf Martin Schulz hingewiesen. Die sagen, das war ein beliebter Außenpolitiker, der hat eine gute Rolle als EU-Parlamentspräsident gespielt, hat den Leuten nach dem Mund geredet. Ja, er hatte immer auch so ein bisschen diese sympathisch knorrige Ausdrucksweise, der Martin Schulz. Er hatte auch eine interessante Biografie. Als Kanzlerkandidat hat er überhaupt nicht funktioniert. Und das sagen die an Olaf Scholz festhalten wollen. Boris Pistorius ist ein toller Verteidigungsminister, der alles kann, im Zweifel auch Kanzler, heißt es dann immer zur Sicherheit, aber noch ist er nicht da oder Scholz ist der Beste. Und wenn wir jetzt nochmal 2001 vergleichen, da war Scholz der, wie du sagst, der gute Werte hatte, dem man vertraut hat, der immer mit seiner Aktentasche angekommen ist und der so ein bisschen der war, wie der Mitschüler, den man von früher kannte, der immer alle Hausaufgaben hatte, der das Buch immer gelesen hatte, der am Montag schon das Referat fertig hatte, was er erst am Mittwoch halten soll und auf den man sich verlassen konnte, weil im Zweifel konnte man bei ihm abschreiben. Dieses Bild von Scholz ist ja aber in der Regierung total ins Wanken gekommen.
Ja.
Spätestens als das Bundesverfassungsgericht ihm im letzten Jahr diese ganze Haushalts- und Finanzpolitik, die ja im Wesentlichen von ihm und seinen Leuten erdacht wurde, um die Ohren gehauen wurde. Und das Image des Strebers ist mit der Aktentasche ist spätestens da kaputt gegangen. Und wir sehen ja an den Haushaltsberatungen, Abgabetermin war der 3. Juli. jetzt muss er sagen, ich muss nachsitzen und ich kann euch den vollständigen Haushalt erst am 17. Juli liefern.
Man muss tatsächlich sagen, dass alle die, die damals gesagt haben, dass das am Ende die Wende in der Geschichte des Olaf Scholz war, weil er da das eingebüßt hat, für das er eigentlich stand. Also einerseits ein dröger, rhetorisch nicht besonders versierter, nicht besonders empathischer Mensch, aber einer, genau wie du sagst, der weiß, was er tut. Und ehrlich gesagt ist doch tatsächlich, da hat dieses Image gelitten und er leidet ja bis heute darunter, weil hätte das Gericht diesen Haushalt nicht kassiert, hätten wir die Diskussion jetzt nicht.
Ganz genau. Also wir hätten diese Diskussion mit dem Haushalt gar nicht. Wir hätten diese Diskussion zwischen den Ampelpartnern, ob man nun dies finanziert oder jenes finanziert, hätten wir nicht. Also erst in den vergangenen Tagen hat Christian Lindner auf X, ehemals Twitter, mal wieder Saskia Esken angepfiffen, weil sie sich zu der Art und Weise geäußert hat, wie man nun Geld ausgeben müsse und wie man mit der Schuldenbremse umgehen solle. Und da steckt extrem viel Konfliktpotenzial in der Frage. Und man muss sagen, das hat Olaf Scholz einfach nicht geschafft, obwohl ja klar war, jetzt über Monate, also seit dem Haushaltsurteil war klar, dieser Etat für 2025 wird ganz schwierig. Und sie haben, und jetzt müssen sie wieder in die Verlängerung, das ist alles kompliziert, keine Frage. Da sitzen Parteien zueinander, die, wenn sie könnten, eigene Wege gehen würden. Mhm. Die, das ist wirklich ein Zweckbündnis. Diese Begeisterung des Anfangs, die die Ampel uns verkaufen wollte, wir sind eine Fortschrittskoalition, das hat sich gezeigt unter dem Druck dieser massiven Entwicklung, dieser massiven Krisen, die wir auch von außen erleben, die Folge des Ukraine-Kriegs sind, in den Bereichen Energie, Inflation. Diese Parteien haben wenig gemeinsamen Nenner, wenn es drauf ankommt. Wenn man sich wirklich entscheiden muss, gebe ich diesen einen Euro für dieses oder jenes aus, dann haben sie in vielen Fragen ganz unterschiedliche Antworten.
Das stimmt. Und dann sind wir wieder in dem Fußballvergleich. So ein bisschen ist dann Olaf Scholz derjenige, der es zusammenhalten sollte, der die entscheidenden Pässe spielt und dem auch klar sein musste, ich darf keinen entscheidenden Fehler machen. Ne? Und wenn du dann einmal, keine Ahnung, den Pass nicht zurück, sondern nach hinten spielst, aber gar nicht siehst, dass der Torwart gerade weit vor dem Tor steht und du schießt ein Eigentor von der Mittellinie. Und das war das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Dann ist natürlich auch das Vertrauen, das kommt ja hinzu, das Vertrauen innerhalb deiner Mannschaft oder innerhalb deiner Regierung geschwächt. Und ich glaube, am Ende, wenn man auf die Zeit von Olaf Scholz zurückguckt, wird man sagen, das war der Moment, in dem sozusagen die politische Karriere von Olaf Scholz sich tatsächlich dem Ende näherte. Auch wenn er das interessant, was ich interessant finde, dass er immer noch die Analogien zu 2021 zieht. Denn warum ist er 2021 auch gewählt worden? Weil es in Deutschland halt so viele Menschen gab, die gesagt haben, ach, eigentlich war das mit Angela Merkel ganz gut. Und wer ist denn so ähnlich, ne? So ähnlich wie die Merkel, so ein bisschen, kennt sich aus, bisschen streberhaft, nicht vorlaut, ach, dann nehmen wir den Scholz. Aber das Bild auf Angela Merkel hat sich ja auch geändert. Und ich glaube, der Typus Angela Merkel ist jetzt nicht derjenige, den sich viele Menschen wünschen würden für das. Also wenn jetzt plötzlich Angela Merkel sagen würde, ich habe es mir überlegt, ich trete nochmal an. Würde sie gewinnen? Nein. Es würde tatsächlich dann eher das Gegenstück, Friedrich Merz, gewinnen, oder?
Ja, das sehe ich so wie du. Der Typus Merkel-Scholz ist, glaube ich, erstmal nicht mehr gefragt. Ich vermute auch, dass viele Menschen sich was ganz anderes oder was Neues wünschen, was ganz anderes. Das kann dann eine Stimme für die AfD oder für Sarah Wagenknecht sein. Es kann auch eine Stimme sein für noch kleinere Parteien. Mhm. Wir sehen, dass die Stimmanteile für sonstige zunehmen. Oder es ist eine Stimme für Friedrich Merz. Und wenn die SPD an Olaf Scholz festhält, wenn Olaf Scholz an Olaf Scholz festhält, wovon wir jetzt erstmal ausgehen.
Davon würde ich tatsächlich ausgehen, ja.
Genau. Dann müssen Sie sich was überlegen, weil Sie hatten ja einen Testlauf, einen Wahlkampftestlauf. Das war die Europawahl. Mhm. Die Slogans, die Plakate waren auf Olaf Scholz zugeschnitten und nicht auf Katharina
Barley,
ja, die keiner kannte. Sondern sie haben versucht, Wahlkampf mit Olaf Scholz zu machen. Und das hat nicht funktioniert. Sie haben das schlechteste bundesweite Ergebnis seit 1887, hat jemand rausgefunden. Und insofern müssen Sie, wenn Sie Erfolg haben wollen, eigentlich Olaf Scholz für diese Kampagne nochmal neu erfinden. Und wie schwer das ist, haben viele Menschen, die in dieser Regierung, in der SPD über Außendarstellung, über Kommunikation nachdenken, in den vergangenen Jahren bemerkt. Wenn man mit denen redet und fragt, könnte man nicht, sollte man nicht, warum habt ihr nicht, dann wird halt gesagt, der Olaf ist halt, wie er ist, und dann zucken die mit den Schultern. Dass der sich nochmal groß ändert und man den nochmal dazu kriegt, sich als Politiker, als Mensch nochmal komplett neu zu erfinden, ist eigentlich nicht zu erwarten.
Nein, es ist ausgeschlossen. Dieser Podcast beginnt ja immer mit dem Zitat von ihm. Ein Zitat, was er auch in diesem Podcast gesagt hat: Ich bin, wie ich bin. Und es sind jetzt ja über Jahrzehnte Legionen von Menschen daran gescheitert, ihn zu ändern. Und warum sollte er das jetzt tun? Ich glaube eher, dann geht er in diesen Bundestagswahlkampf, verliert diesen Bundestagswahlkampf und wird dann anders als Gerhard Schröder hinterher nicht damit hadern und sagen, ja, so ist es halt, wenn man sich in der Politik zur Wahl stellt, dann verliert man auch und dann tritt er halt von der Bühne ab. Bis dahin wird er aber, und das ist ja das Erstaunliche, wird er wirklich dieser Theorie anhängen, dass sich 2021 nochmal wiederholt, obwohl ja wirklich, ich sehe nichts, was dafür spricht, gar nichts.
Nee, er trifft immer wieder Aussagen, wo man denkt, wow, glaubst du das wirklich? Mhm. Denkst du daran? Ist das deine Überzeugung? Er gibt sich ja auch immer noch in der Überzeugung, dass die AfD wieder etwa auf das Maß bei der vergangenen Bundestagswahl zurückschrumpfen könnte, wenn, ich zitiere ihn jetzt mal, man dafür Sorge trägt, dass man gute Politik macht. Und er mag uns am Ende alle Lügen strafen, aber dass er jetzt mit einem ruhigen Weiterregieren, Durchregieren, Probleme wegräumen, das schafft die AfD wieder auf diese, ich glaube, knapp 13% zu bekommen, die sie bei der vergangenen Wahl hatte. Das erscheint aus heutiger Sicht wie die Erwartung eines Menschen, der in einem Elfenbeinturm lebt und nicht mitbekommt, was um ihn herum und in der Bevölkerung los ist.
Und das ist ja das Interessante, glaube ich, dass wir so vorsichtig formulieren, du, ich, viele andere Kollegen, liegt halt daran, dass damals sich keiner vorstellen konnte, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Und dass Olaf Scholz glaubt, dass wir alle, wenn wir sagen, glauben Sie das selber, sich uns irren, liegt daran, dass damals das genau die gleiche Reaktion war. Aber die Situation ist, glaube ich, eine komplett andere. Und ich kann es ja von mir sagen, ich war damals 2021 komplett überzeugt, dass Olaf Scholz die Wahl gewinnt. War damit ziemlich alleine und würde aber heute sagen, ich würde alles wetten und sagen, niemals wird er diese Wahl gewinnen, einfach weil die Verbindung abgerissen ist und weil die Menschen sich gar nicht mehr irgendwie für ihn interessieren. Jan, das war sehr spannend. Nochmal dein Tipp, Deutschland, Spanien. Das ist ja, bist du im Stadion? Habe ich rausgehört, dass du im Stadion bist?
Nein, ich möchte wenigstens auf einer Bierbank vor einem Fernseher sitzen. Ja, und dann die Berichterstattung und den Kommentar zum Haushalt abgeschlossen haben. Und insofern, nee, im Stadion bin ich leider nicht.
Tipp, Deutschland, Spanien und dann Tipp, hält die Regierung bis zum Ende des Jahres, das müssen immer alle hier sagen, das ist ja die beiden Lieblingsthemen. Also Tipp, Deutschland, Spanien.
Ich wünsche mir ein 2-1 für Deutschland.
Lassen wir so stehen.
Hält die Regierung bis zum Ende des Jahres oder bis zum Ende der Legislaturperiode?
Bis zum Ende der Legislaturperiode.
Ja, aber dann ist over.
Jan, vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Dann kommt, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, Jochen Gaugele, der Mann, der wie kein Zweiter, glaube ich, sich mit Politikern in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten getroffen hat, der so viele Politiker interviewt hat, wie Jan und ich das nicht mehr schaffen werden in diesem Leben und mit dem ich mal darüber sprechen werde, wie eigentlich die Kommunikation sich verändert hat, ob die vorsichtiger geworden sind, ob die weniger vorsichtiger geworden sind, ob die überhaupt noch was sagen. Das kann keiner so urteilen wie er. Bis zur nächsten Woche. Jan, vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.